Hallo, ja, probier es nochmal. Also, der Herr, schon verstanden, wird traditionellerweise in christlichen Kirchen mit «Er ist wahrhaftig und verstanden» beantwortet. Wir probieren das gerade nochmal. So laut wie möglich würde es auch ein Jubel sein. Der Herr ist und verstanden.
Er ist
Halleluja, Amen. Cool, gehen wir wieder heim. Nein, gibt noch eine Predigt. Was für eine wunderbare Botschaft. Heute dürfen wir feiern, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und dass das auch für dich und für mich etwas bedeutet. Jesus lebt. Das ist ein unvergleichliches Ereignis in dieser Weltgeschichte. Von der Geschichte vom Universum sogar. Unvergleichlich aus verschiedenen Gründen. Zuerst einmal, der Tod, der kann nicht einfach rückgängig gemacht werden. Wir reden so schön vom Circle of Life auf dieser Welt und so, aber die Tatsache ist, dass der Tod für einen Organismus das Ende ist. Das kommt nicht wieder. Aber Jesus überwindet den Tod. Er bleibt nicht tot, er kommt wieder als lebender Leib ins Leben und ist noch sich selber. Ein Zeichen dafür, dass es nichts gibt, was außerhalb der Reichweite von Gott geht. Sogar der Psalmist sagt, was bringt mir die Tod her, wenn ich dich dann nicht mehr preisen kann. Aber schau mal, der Tod, der ist ja doch keine Barriere für das. Der zweite Grund, weil Gott, der Schöpfer, hat sich unter ein Schicksal gebeugt, das eigentlich nur einem Geschöpf zugestanden ist. Und er hat damit ein Ergebnis erlangt, das kein Geschöpf hätte erlangen können. Aber das bedeutet für die ganze Schöpfung eine Möglichkeit, aus dem Unvermögen, das zu machen, rauszukommen. Der Tod hat nicht das letzte Wort und sein Stachel ist nicht mehr da. Und ein dritter Grund, wieso das ein universelles und unvergleichliches Ereignis ist, es hat Konsequenzen für das ganze Universum. Der Tod von dem kleinen Mensch, grossen Gott, Jesus am Kreuz auf dieser kleinen Erde, in kleinen, nichtigen Punkt in diesem Universum, hat für das ganze Universum eine Konsequenz. Der Kolosserbrief nennt Jesus der Erstgeborene von den Toten. Und das impliziert, dass auch noch andere werden nachher kommen. Er impliziert aber auch, dass bis zu dem Punkt Jesus der einzige Lebendige war. Mit ihm fängt eine neue Welt an und das Reich Gottes bricht an, weil der König lebt. Und diese neue Welt möchten wir heute etwas näher anschauen. Wir sind ja schließlich Himmelsbürger und, nicht, also, und auch Teil von dieser Welt im Moment noch. Und wo Jesus der Erstgeborene ist von den Toten, dann haben wir das Privileg, die dürfen zu sein, die nachher kommen und sich ihm dürfen anschliessen in diesem Leben. Die Auferstehung von Jesus, könnte man vielleicht sagen, ist effektiv der Aufgang vom eigentlichen Reich Gottes gewesen. Damit ist nicht nur eine Trennwand durch das Kreuz zwischen Gott und Mensch aufgehoben gewesen, sondern jeder, der an die Auferstehung von Jesus glaubt, der ist ein Kind von Gott, und ein neues Geschöpf. Mit gegangenen Worten, der geht in die neue Schöpfung über, bevor er überhaupt aus der alten Schöpfung hat austreten konnte. Oder kommen wir vielleicht noch mal kurz zu diesem Glas da. Es sieht sicher schöner aus von euch da unten als von mir da oben. Ich sehe nicht, was alles rausgefallen ist. Aber die Ping-Pong-Bälle, das sind die grossen Prioritäten in unserem Leben. Und eigentlich, wenn wir sagen, wir gehören zum Reich von Gott, dann müssen wir ja irgendwo auch sagen, dass irgendwo auch ein Ping-Pong-Ball sein muss. Oder wenn man einen grösseren Gegenstand hätte, einen Stein, der fast ganz ausgeführt hätte, das wäre, hätte sollen für unser Leben das Reich Gottes sein. Oder vielleicht kann man sogar sagen, das Fanta ist das Reich von Gott, weil das umfasst alles, fließt überall durch und füllt alles auf. Aber der Punkt ist, wir müssen eigentlich herausfinden, was ist das genau? Was ist das Reich von Gott? Aus was besteht das, damit es auch einen Platz in unserem Leben kann? Das Christentum, also das Reich von Gott, hat sich ja ausbreitet, ist grösser und grösser geworden und ja, Ich denke, es ist mal gut, wenn wir uns mal ein bisschen veranschaulichen, wie das so in den ersten 500 Jahren ein bisschen gelaufen ist. Keine Angst, ich mache keine Detailanalyse, ich mache das in einfachen, kurzen Schritt. Also, zuerst mal. Bis zum 4. Jahrhundert war Christentum für Rom eigentlich so ein bisschen eine komische jüdische Sekte gewesen. Man hat nicht recht gewusst, was die wollen. Man hat nur gewusst, dass die den Kaiser nicht wollen und so weiter und so fort. Und sie haben dem Jesus Herr gesagt und das ist nicht gegangen und so weiter. Man hat am Laufband mal mehr, mal weniger verfolgt. Hat sie eigentlich nicht gesehen. Es war eigentlich eine verbotene Religion im Römischen Reich. Dann, im Jahr 311, ist ein Toleranzedikt gekommen. Der Kaiser Galerius vom Oströmischen Reich, das war übrigens in einem Jahr, wo es, glaube ich, 4 Kaiser hatte, das war noch lustig. Er hat gesagt, das Christentum, das muss man tolerieren, das ist okay. Ja. Und das Interessante an dem ist, er ist schon seit 293 Mitregent und Mitkaiser vom Diokletian. Jetzt, die, wo etwas wissen von den altkirchlichen Verfolgungen, haben sicher schon von der diokletianischen Verfolgung gehört. Der Galerius hat nämlich etwa 303, das ist gute 8 Jahre vorher, hat er den Diokletian dazu angestiftet, eine allgemeine Verfolgung gegen die Christen auszurufen. Eine Inquisition sozusagen im Römischen Reich, ein reichsinterner Kreuzzug, um einen ironischen Begriff zu brauchen. Es ist effektiv die schlimmste Verfolgung gewesen, die die Christen je unter dem Römischen Reich haben müssen erleiden. Sie haben sogar die Verfolgung unter dem Nero, wo aus den Christen Hinrichtung eigentlich ein Zirkusspektakel gemacht, sogar die hat die diokletianische Verfolgung in Schatten gestellt. Es war schlimm gewesen. Dann, 305 stirbt Diokletian. 6 Jahre später entscheidet der Galerius, der ihm eigentlich angestiftet hat dazu, dass man gegenüber diesen Christen Toleranz ausüben soll. Okay? Keine Ahnung, was mit dem in dieser Zwischenzeit auch passiert ist. Aber geht weiter. Es war damals eben nie ganz eindeutig, wer jetzt der Kaiser von Rom ist. Es gab verschiedene, die den Anspruch hatten. Und eben, das waren gerade 4 Typen im Umlauf. Und der Galerius war ziemlich etabliert gewesen. Im Westen ist dann aber der Kaiser Konstantin 306 zur Macht gekommen. Konstantin ist ein bekannter Name für sehr viele. Es gibt die sogenannte Konstantinische Wende. Das ist eigentlich der Wendepunkt für das Christentum im Römischen Reich gewesen. Weder die Verfolgung noch die Toleranz sind überall gleich stark umgesetzt worden gegen das Christentum. 313, also 2 Jahre nach dem Toleranzedikt, haben dann der Konstantin und der Nachfolger von einem der anderen Kaisern, der Licinius, entschieden, das Christentum wird nicht nur toleriert, es ist eine offizielle Religion in Rom, im ganzen Römischen Reich. Gut. Der Entschluss ist übrigens auch in Milano unterzeichnet worden, für die das noch lustig finden. Dann, einer nach dem anderen, sind alle anderen Kaiser weggefallen. Der Licinius hat in seiner Amtszeit die anderen antichristlichen Kaiser eigentlich im Osten aus dem Weg geräumt. Und die Kirche hat immer mehr Einfluss gewonnen. 323 ist dann der Konstantin der einzige Herrscher vom ganzen Römischen Reich gewesen. Und das Christentum war seine bevorzugte Religion gewesen. Und dann? 380 war der Kaiser Theodosius an der Macht und hat das Christentum offiziell als Staatsreligion übernommen für das ganze Römische Reich. 12 Jahre später hat er alle anderen heidnischen Religionspraktiken im ganzen Römischen Reich verboten. Und hat gesagt, Christentum ist die einzige tolerierte Religion in diesem ganzen Reich. Hundert Jahre später, 498, 12 Jahre nach dem Fall von Rom, lässt sich der erste fränkisch-germanische König Chlodwig I. taufen. Und so fängt die Geschichte vom christlichen Abendland an. Darauf folgen unzählige Stämme und Völker und auch aus möglichen Nationen, Regionen, wo eine nach dem anderen im Christentum zufallen, zum Teil durch Schwert, zum Teil auch durch ganz krasse Missionare. Immer wieder durch Bevorzugung von der Religion in den Herrschaftsgebieten. Es wird einem immer einfacher gemacht, Christ zu sein und Christ zu werden. Und wenn man es nicht ist, dann muss man schon ziemlich überzeugt sein von seiner Position, weil dann ist man auch in der Gefahr, von der Gesellschaft ausgeschlossen zu sein. Ist das das Reich Gottes auf Erden? Ich glaube auch nicht. Ich glaube es auch nicht. Auch nicht die grossen Staatskirchen, der Vatikan, die ostkirchliche Kirche, Patriarchen, die EFG Bern. Das ist nicht an und für sich das Reich Gottes. Aber was ist es denn? Ein Indiz dafür finden wir in der Geschichte vom Verhör von Jesus bei Pilatus, wo ich eben am Freitag auch schon Bezug darauf genommen habe. Das Johannes-Evangelium gibt das ganze Interview mit dem Pilatus, zwischen Pilatus und Jesus eigentlich, ein bisschen detaillierter wieder als die anderen. Und dort, wo Pilatus Jesus fragt, bist du der König der Juden? Dort antwortet Jesus, ich bin ein König, aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wenn es nicht so wäre, dann hätten meine Diener mich sicher nicht verhaften lassen. Mein Königreich, das ist nicht von hier. Jesus sagt eigentlich ganz klar, seine Herrschaft ist oder läuft nicht auf der gleichen Ebene ab, wie die Herrschaft der Erde. Das hat er auch schon früher ein bisschen angetönt. Er hat gesagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser ist, und Gott, was Gott ist. Wenn Gott sozusagen eine politische Macht auf Erde beansprucht, dann hätte das ein bisschen anders ausgesehen. Dann hätten die ihn angeklagt haben, auch Recht gehabt, was sie gesagt haben, er ist ein Aufrührer, der uns gegen den Kaiser aufhetzt und sagt, dass wir nicht Steuern zahlen. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das war nicht nur eine ausweichende Antwort, das ist Programm, was er da gesagt hat. Die Herrschaft von Jesus, sein Königreich, von dem wir Teil sind, ist nicht etwas, das in erster Linie eine politische Frage ist oder eine politische Souveränität beansprucht oder einen Staat will ergreifen. Ein anderes Mal, Lukas 17, Vers 20 und 21, der fragt den Pharisäer, wann kommt denn jetzt das Reich von Gott? Also sie stellen die Frage kurz nachdem er 10 Aussetzungen geheilt. Das ist eigentlich eines von diesen Zeichen, wo man sagt, ja, wenn ein Messias kommt und dann kommt dann das Königreich von Gott, dann werden die Kranken gesund. Ja gut, wann kommt jetzt also das Reich von Gott? Also man kann sagen, über die Pharisäer, was man will, gute Fragen haben sie ab und zu schon gestellt. Und Jesus sagt einfach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlich sichtbaren Sachen. Man wird nicht können sagen, oh, schau, da ist es. Oder, schau dort. Das Reich Gottes, das ist mitten unter euch. Irgendwie ist das nicht so recht fassbar für sie. Ja, ich schaue um, da sind Kranke, da sind Besessene, da ist Rom, Herrscher über uns. Wo ist das Reich von Gott genau? Mitten unter euch, sagt Gott. Ja, was ist denn das Reich genau? Die Frage, die ist offen geblieben. Später, nachdem Jesus versteht, fragen ihn seine Jünger sogar, Apostelgeschichte 1, 6 bis 8, Herr, stellst du in dieser Zeit endlich das erlangersehnte Königtum für Israel wieder auf? Und er sagt, es kommt euch nicht zu, Zeiten und Früchte zu wissen, wo der Vater in seiner Vollmacht eigentlich festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet Zeugen sein für mich in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria, bis ans Ende der Welt. So ungefähr wie in Bern. Nein, noch weiter natürlich, aber ja. Das ist kein Nein, das ist auch kein Ja, aber es ist nochmal ein kleiner Hinweis darauf, was das eigentliche Reich Gottes denn genau ist. Der nächste Posten, bei dem wir etwas herausfinden können über das Reich Gottes, das ist offensichtlich der Heilige Geist. Wir warten jetzt nicht bis Pfingst, um die Frage zu beantworten, was das Reich ist, sondern wir machen das jetzt. Stattdessen suchen wir jetzt einen Moment weiter. Ein bisschen durchblättern durch die Bibel, hier und dort ein bisschen umschnüffeln und stöbern. Wenn wir ein bisschen das machen, dann finden wir ein paar Verse, die das wirklich eine schöne Definition geben für das. Darum gehen wir jetzt zum Beispiel zum Römer 14 über. Wenn wir uns daran erinnern, das Reich Gottes nach Jesus' eigenen Worten ist nicht von dieser Welt. Am Kreuz hat Jesus den Sieg errungen und den Weg zu Gott aufgetan. Mit der Auferstehung hat er aber einen Startschuss gegeben, als Erstgeborener von den Toten, für eine neue Schöpfung. Ein Reich von einer anderen Welt, von einer kommenden Welt. Und diese Welt wird ganz offenbar werden, wenn Jesus wiederkommt und sich in seiner Herrlichkeit zeigt. Aber sie ist schon jetzt schon da. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und wer denn Jesus ist, steht, ist eine neue Kreatur. 2. Korinther 5,17, das Alte ist vergangen, das Neue ist da. Das Alte ist mit Jesus am Kreuz untergegangen, gestorben, zerstört worden. Es gehört nicht mehr uns. Das habe ich am Freitag betont. Das, was am Kreuz ist, das gehört nicht mehr uns. Wenn wir es ihm anvertrauen. Und das Neue, die neue Kreatur, die fängt an mit der Auferstehung von Jesus. Weil mit ihm leben auch wir, heisst es in Römer 6,4. Also zurück nochmal zu Römer 14, Vers 17 greift Paulus genau den Gedanken wieder auf. Der Römerbrief ist in vieler Hinsicht eine Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Innerlichkeiten zu Äußerlichkeiten, was unsere christliche Identität anbelangt. Und dann sagt er, das Reich von Gott ist nicht Essen und Trinken, nicht Äußerlichkeiten, sondern Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Also greifen wir die Worte von Jesus und Pharisäern nochmal auf. Das Reich Gottes ist nicht Äußerlichkeiten. Man kann nicht darauf zeigen und sagen, schau, da ist es, ist doch klar, da ist ein Kreuz auf dem Dach, das ist das Reich Gottes da. Es ist mitten unter euch. Und ob seine Jünger nachher fragen, Jesus nach der Auferstehung, hat nicht direkt geantwortet, er gesagt, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt. Und ich sage euch, das Reich Gottes ist dann eine gewaltige Sache. Wenn die Jünger fragen, wann stellst du das Reich Gottes an? Dann fragen sie nach Autorität, sie fragen nach Macht, sie fragen nach Kraft, sie fragen nach etwas, was etwas bewegt in dieser Welt. Und Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt. Der Heilige Geist, der Geist vom Königreich von Gott, der Geist, wo Jesus wieder zum Leben hat erweckt. Das haben wir im Römer 8,11, kann man das nachlesen. Der Geist, der in uns lebt und in uns auch die Kraft von der Auferstehung von Jesus freisetzt. Das letzte Puzzleteil, das Reich Gottes, ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das sind Ping-Pong-Bälle vom Reich Gottes. Das heisst nicht, dass es nicht auch wichtig ist, dass wir machen, dass wir wandeln gemäss der Berufung. Aber das Reich Gottes, der Kern von diesem Reich, vom Himmel, ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Weil Jesus verstanden ist, ist das Reich Gottes für uns aufgeschlossen. Und wie sehen wir das unter uns, dass er unter uns ist, an dem, dass wir Frieden haben und Freude, dass sie Früchte vom Geist oder Gerechtigkeit, wo der Heilige Geist in und an uns wirkt, zu der er uns erzieht. Und damit wir das alles nicht so schnell vergessen, möchte ich mit euch heute Morgen zusammen den Römer 14, Vers 17 auswendig lernen. Wir machen das nicht irgendwie so normal, dass man da sitzt und sich ein bisschen vor sich anmurmelt und dann irgendwann hat man es da und morgen hat man es wieder vergessen. Sondern wir machen es auf eine ganz andere Art und Weise. Und wie weiß ich, dass es funktioniert? Wir machen es mit einem Lied. Und zwar mit einem Rap. Und wer sagt, kann nicht rappen, aber singen kann, der lügt. Der Refrain dazu von diesem Rap, der hat ein Kollege von mir, der auch das TDS gemacht hat, der Tim Widmer, vor 4 oder 5 Jahren in der Heilsarmee in Basel mal eingeführt hatte. Und er geht mir heute immer noch durch den Kopf, wenn ich mal per Zufall daran denke. Er ist recht ein Ohrenwurm. Der werdet ihr nicht los. Diesen Vers, den könnt ihr näher. Und das Beste ist, es ist auf Mundart. Ich mache es nicht auf Baseldeutsch, ich mache es auf Berndeutsch, keine Angst. Wir werden das Lied zusammen singen. Und ihr müsst vor allem beim Refrain mithelfen. Also beim Vers müsst ihr unbedingt, das ist einfach noch ein bisschen Rahmen und Kontext geben. Aber der Refrain, dort macht ihr mit. Das schafft ihr. Das ist nicht schwierig, wirklich nicht. Und der Text ist ganz einfach und reimt sich und schön rhythmisch. Das Reich Gottes, einfach das Zweisch, ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Probieren wir das gerade mal zusammen. Das Reich Gottes, einfach das Zweisch, ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Geht doch, oder? Das schaffen wir. Wunderbar. Dann brauche ich noch etwas Schlagiges da, damit ein bisschen nach etwas umtönt. Mal schauen, ob es nach etwas umtönt. Probieren wir das mal. He? Also, ich mache zuerst den Vers, einen kurzen, und dann würden wir den Refrain machen. Nein, weißt du was, wir fangen mit dem Refrain. Wir fangen mit dem Refrain, komm. Also, das Reich Gottes, viel zu schnell, viel zu schnell. Tut mir leid. So ist besser. Gut. Das Reich Gottes, einfach das Zweisch, ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Nochmal. Das Reich Gottes, einfach das Zweisch, ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Nochmal. Das Reich Gottes, einfach das Zweisch, ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Gut. Das Reich Gottes ist nicht Essen. Das Reich Gottes ist nicht Trinken. Das Reich Gottes ist nicht Äußerlichkeiten, es ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und jetzt nochmal öffnen. Das Reich Gottes, einfach das Zweisch, ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Nochmal. Das Reich Gottes, einfach das Zweisch, ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Jesus sagt, das Reich Gottes ist gerade unter uns da und versucht danach, der wird der Herr auch nicht im Stich lassen. Er ist unter uns, er hat es gesagt, wir möchten dazu und durch die Auferstehung, Jesus kommt unser Herz jetzt zur Ruhe. Das Reich Gottes, einfach das Zweisch, ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Nochmal! Das Reich Gottes, einfach das Zweisch, ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Jesus hat den Startschuss gemacht für Gottes neue Schöpfung. Sein Geist ist spiegelt auf meinem Herz als Krone und den Kopf. Ich bin überzeugt, dass Essen, Trinken und andere Äußerlichkeiten Ausdruck sind von Freiheit, die unser Heiliger Geist leitet. Also, das Reich Gottes, einfach das Zweisch, ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Nochmal! Das Reich Gottes, einfach das Zweisch, ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Nochmal, also. Das Reich Gottes, einfach das Zweisch, ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das Reich Gottes, einfach das Zweisch, ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Gut. Können wir es auswendig? Wunderbar. Ich tue noch beten. Vater, ich danke dir ganz herzlich, dass wir zu diesem Reich gehören dürfen. Ich danke dir, dass wir von deiner Auferstehungskraft dürfen zehren, dass du durch deinen Geist in uns lebst und in uns das Reich Gottes tust, gegenwärtig machen. Hilf uns, dass wir dir den Raum lassen, damit du das in uns schaffen kannst, was du möchtest in uns schaffen, dass du mit uns kannst schaffen, das, was du möchtest schaffen, dass du das Reich Gottes in, an und um und durch uns tust bauen. Wir haben dich lieb. Danke, dass du verstanden bist und danke, dass es auch für uns eine Bedeutung hat. Amen.